Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+. Ein Kind ist kein Kind, habe ich letztens gehört.
Ja, was willst du mir damit sagen?
Es kommt aufs Kind drauf an wahrscheinlich.
Ja.
Ich wollte gerne drüber sprechen, warum, weshalb, wieso Menschen sich entscheiden und zum Beispiel auch Regenbogenfamilien, Eltern sich entscheiden, ein Kind, zwei Kind, drei Kinder zu kriegen oder auch nicht.
Ja, okay.
Und schau mich nicht so an.
Und ich bin ganz gespannt, was jetzt kommt oder ein bisschen nervös.
Naja. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir ja drüber gesprochen, woher kommt das Kind, wer kriegt das Kind und so weiter. Und das ist ja nochmal spannend, wenn die Überlegung ist, nochmal eins zu bekommen.
Du meinst jetzt wegen Spender oder so? Oder
zum Beispiel, genau. Dann stellen sich ja die Fragen, wer wird schwanger, woher kommt der...
Ja, sag es ruhig, sprich es ruhig aus. Die Ingredienz.
Spender, genau, ja, ist es der gleiche, steht dazu noch zur Verfügung?
Das ist, glaube ich, häufig ja die spannende Frage. Ne? Also je nachdem, in welcher Konstellation man vielleicht das erste Kind gezeugt hat, ist ja auch die Frage, ob es sozusagen beim zweiten Kind dann nochmal so hinhaut. Und da gibt es ja tatsächlich, wir haben es im Bekanntenkreis ja als Thema auch gehabt, den Fall, dass ein Spender zum Beispiel bei einer Samenbank manchmal gar nicht mehr zur Verfügung steht dann. Also dass man sowieso dann sozusagen gar nicht vor die Frage sich sozusagen gestellt sieht, ob man jetzt mit dem gleichen biologischen Vater das zweite Kind zeugt, sodass diese Kinder ja ein Geschwisterverhältnis irgendwie hätten dann auch, also biologisch zumindest, als hätten so oder so, kriegen sie das ja durchs Zusammenleben. Aber
ja, und bei denen war es ja so, dass er nicht, weil er nicht mehr wollte, sondern weil er nicht mehr durfte,
genau,
weil die den dann irgendwann rauswerfen aus der Kartei.
Ja,
das stimmt. Und dann muss man sich auf die Suche wieder begeben.
Ja.
Da finde ich spannend, wenn du dann zum Beispiel dich entscheidest, aus welchen Gründen, aufgrund der Umstände oder was auch immer, wenn das eine andere Konstellation ist und es zum Beispiel ein bekannter Spender ist, und es also dann hast du Geschwister, die den unterschiedlichen Background haben. Also das eine ist vielleicht Samenbank, das andere ist ein Spender aus dem Bekanntenkreis. Das ist auch spannend für die Zukunft.
Mhm. Du meinst so, wie man es dann auch dem Kind mal irgendwann erklärt oder welche Möglichkeiten das Kind hat, den biologischen Vater eventuell kennenzulernen oder so.
Ja,
stimmt.
Da habe ich übrigens eine interessante Folge gehört. Du hörst ja keine Podcasts, aber ich von Familienrat, Katja Saalfrank und Co. Richtig.
Ist das die Supernanny gewesen?
Ja, das hört sie bestimmt total gerne.
Ja, aber das
ist das Erste, was dir dazu einfällt.
Das ist, was mir zu dem Namen als Erstes einfällt. Ich höre ja keine Podcasts. Ja, okay.
Die macht aber du hast früher sehr viel RTL geguckt.
Ständig.
Anscheinend.
Auch heute noch. RTL 2, Vox.
Genau, ja, es gibt natürlich noch viele andere Fernsehsender wie Arte,
Dreisat. Ist das jetzt Schleichwerbung? Nein.
Nee.
Also, ja.
Und das war ja sehr herrlich. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil die haben eine Folge gemacht über, also die beantworten so Hörerinnenfragen.
Dr. Sommer für Eltern.
Für Eltern, genau. Ja. Ich finde den Podcast nicht ganz schlecht.
Achtung,
es war nicht alles.
War das jetzt ein bayerisches Kompliment? Es war nicht ganz schlecht.
Ja,
ist schon
richtig.
Richtig gut eigentlich. Ja, okay.
Es ist nicht ganz schlecht. Also es gibt schlimmere Podcasts.
Unseren zum Beispiel.
Okay, nee, also,
du findest den Podcast ganz okay. Ja. Und worum ging es
denn? Passt schon, aber ich fand es lustig, weil sie über, also sie haben eine Anfrage. Meiner Meinung nach ist sie ein bisschen, wie nennt man das, konstruiert vielleicht. Mhm. Das finde ich ja auch grundsätzlich okay, wenn du so ein Konzept hast, dass du dann vielleicht Anfragen auch ein bisschen so baust, dass sie zu dem passen.
Was du dann erzählen
willst. Was du halt dann erzählen willst. Ja, sorry, so klang es ein bisschen.
Nein. Ja, aber das ist ein bisschen allgemeiner ist wahrscheinlich, das meinst du, oder? Dass es eine Anfrage ist, die, wo viele Leute vielleicht dann sich angesprochen fühlen, weil sie sagen, ja, so wie bei uns.
Ja, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Also es ging ja tatsächlich explizit um das Thema Regenbogenfamilie. Und also wenn es authentisch ist, dann ist es eine Regenbogenfamilie mit zwei Müttern, die sich zum ersten Mal Gedanken darüber machen, was sie ihrem Kind erzählen, woher es kommt, als ihr Kind das erste Mal danach fragt. Was sich irgendwie.
Spätestens dann sollte man wahrscheinlich mal drüber nachgedacht haben, ja.
Genau. Nee, ich will da jetzt, okay, jetzt nicht bewerten, aber es war halt so ein bisschen, aha, okay. Ja,
klingt dann wirklich ein bisschen scripted, weil ich glaube, dass wir Regenbogenfamilieneltern uns eigentlich von Anfang an sehr viele Gedanken darüber machen, wie sagen wir es später mal unserem Kind.
Denke ich auch. Und es ging halt so in so eine Richtung. Ja, es war interessant. Also es wurde dann so, also es wurde ganz okay beantwortet. Ich denke jetzt nicht, dass Katja Saalfrank die Expertin dafür ist. Das sind ja wir. Das Thema Familienbildung in Regenbogenfamilien, ja.
Ja, sonst.
Nein. Es ging so ein bisschen in so eine, also es hatte für mich so was Defizitäres, so dieses, die Leerstelle. Wie füllen wir die Leerstelle?
Ah, das gibt das kein Vater.
Das war ein bisschen suggeriert, also für mich, oder so, dass es, ja genau, dass es überhaupt eine gibt, das zu vorauszusetzen, weil das habe ich aus dieser Anfrage, ob sie jetzt echt war oder nicht, ist ja egal, eigentlich nicht rausgelesen oder rausgehört. Dass da jetzt jemand fragt, oh, huch, da fehlt was.
Ja gut, aber das ist doch das allgemeine Thema, immer gerne genommen, wenn es um homosexuelle Elternpaare geht oder eben Regenbogenfamilien, dass es doch gerne argumentiert wird, das arme Kind hat keinen Vater, was ja sowieso schon mal eine Vorannahme ist. Also es gibt ja durchaus, also erstmal hat jedes Kind einen Vater, solange wir nicht irgendwie total künstlich gezeugt werden können, was meines Erfahrungsschatzes nach noch nicht der Fall ist. Außer jemand sagt mir jetzt, dass es doch irgendwie geht. Nein, aber also tatsächlich heißt es ja dann immer gerne, das Kind hat keinen Vater, im Sinne von, weil das irgendein anonymer Spender ganz sicher war und dann hat es keinen Bezug zu irgendeinem Vater oder zu diesem anderen sozusagen Geschlecht. Biologischen Elternteil. Das ist ja das, genau, das, genau. Ist das nächste Thema dann. Es hat dann auch noch ein Defizit, weil es die männliche Geschlechtsrolle sozusagen nicht gelebt wird. Und dann ist ja immer die Gegenargumentation zu sagen, ja danke, nett für alle alleinerziehenden Mütter, die keinen Vater sozusagen zur Verfügung stellen können und keine männliche Rollenfigur irgendwie im Leben haben oder so.
Ja.
Also und so weiter. Ja, also ja. Ich meine, das ist ja totaler Käse, so zu argumentieren. Also da muss man ja schon irgendwie anders argumentieren. Und dass man sich mit seiner eigenen Herkunft irgendwann im Leben mal mehr oder mal weniger beschäftigt, das ist natürlich ein Fakt, aber tatsächlich ja auch genau das. Manche beschäftigen sich mehr damit, manche weniger.
Mhm.
Und dann ist eher die Frage, ja, wie geht man dann in der Situation damit um? Aber tatsächlich glaube ich, dass wir uns doch darüber sehr früh schon Gedanken machen, weil ja eigentlich auch die Entscheidung, wie man einen Spender auswählt oder wen man da auswählt, ganz stark damit zusammenhängt mit der Frage, ja, was heißt das denn für mein Kind später dann auch, oder?
Ja, würde ich jetzt auch mal unterstellen.
Nee, Mädels da draußen, wie sieht es aus? Ich wüsste es gerne.
Also, weil es eben nicht einfach passiert.
Ja.
Ja, und es ging da auch ganz viel drum, wie nennt man diese Person? Mhm. Also ist Spender ein gutes Wort? Ist Vater, kann man Vater sagen? Was ist, wenn das Kind aber Papa sagt? Oder also halt so, das fand ich alles sehr, ja, berechtigt natürlich, dass man dem Ganzen einen Namen gibt. Ich dachte dann nur so, ja, und was das Kind draus macht, ist ja immer noch mal eine ganz andere Sache.
Natürlich, ja, klar.
Was für eine Bewertung das Kind dem Ganzen gibt und wie es die Person vielleicht bezeichnet oder seine Geschichte erzählt. Da kann man natürlich Orientierung geben, aber da kann man viel planen und mal gucken.
Naja gut, aber ich finde, es kommt ja schon drauf an, wie dann die Eltern, also die nicht, also wie sagt man das jetzt? Also die das Kind großziehen, diese Eltern meine ich jetzt, ja, wie die damit umgehen und wie, was die ihrem Kind ja erzählen, anbieten, was, also ein Kind erfindet ja nicht von sich aus einfach irgendeine Bezeichnung, wenn es nicht vorher Bezeichnungen kennenlernt.
Ja.
Also ich meine, bis ein Kind weiß, was ist ein Papa oder was ist ein Vater oder was ist ein Spender oder irgendwas, das muss man ja irgendwie mal erläutert haben,
ja,
weil woher soll es das wissen? So,
ja.
Das ist ja was, was man im Spracherwerb irgendwie erstmal sich aneignen muss. Und insofern kommt es ja auch drauf an, was bietet man dann dem Kind sozusagen an? Ja, also spricht man immer vom Papa oder spricht man immer vom Spender oder von einem Mann, der uns geholfen hat oder was auch immer es für Konstruktionen gibt, um zu beschreiben, dass jemand halt seinen Samen hergegeben hat, dass man ein Kind zeugen konnte.
Richtig, ja.
Und dann natürlich klar, auch was spielt diese Person im Alltag dieses Kindes für eine Rolle? Also ich sag mal, ein anonymer Spender aus einer Samenbank wird im Alltag des Kindes in der Regel keine Rolle spielen, weil er ist ja anonym, er ist nicht bekannt, er kann ja nicht teilhaben.
Ja, auch ein Bekannter oder ein Yes-Spender spielt im Alltag wahrscheinlich erstmal keine Rolle. Es gibt halt eine Option.
Ja, ja, ja. Nein, nein, das meinte ich jetzt. Mhm. Ja, ich meinte auch ein Yes-Spender, aber der ist ja, wie gesagt, erstmal nicht da. Und ja, was anderes ist, wenn ich eine Queer Family habe mit einem Papa oder zwei Papas oder wie auch immer sie dann heißen, die ja im Alltag teilnehmen, das Kind in den Kindergarten fahren oder was weiß ich und Teil der Familie sind im Sinne von Teil auch dieser Erziehungsgemeinschaft.
Das ich denke aber, da wird das Kind mit drei dann nicht sagen, wer ist eigentlich mein Papa von diesen ganzen Personen hier in meiner Familie?
Nicht?
Ja, weil, ja, weiß ich nicht. Ich meine, man geht ja immer irgendwie.
Naja, Kinder merken doch irgendwann, und das fängt doch eigentlich im Kindergarten an, dass sie irgendwann mitkriegen, ah, okay, es gibt eine Mama, es gibt eine Papa. Das kommt in den Büchern in der Regel so vor, weil es natürlich sehr wenig Bücher gibt in den Erziehungseinrichtungen, die auch Regenbogenfamilien oder andere Familienkonstellationen. Also ich finde, wir machen ja aber jetzt gerade diesen Vergleich zwischen der klassischen Heterofamilie, Vater, ja, Mutter, Kind, alles happy und einer Regenbogenfamilie, auch alles happy. Dass es dazwischen ja auch noch andere Konstruktionen gibt, ist ja auch klar. Aber meistens ist ja so, sind das ja so sehr klassische Rollenbilder und Familienkonstellationen, die zum Beispiel in den Kinderbüchern repräsentiert werden. Und insofern, natürlich kommt es doch in dem Alter irgendwann auf, im Kindergartenalter so, dass die Kinder dann irgendwie, ja, entweder dann vielleicht auch merken, hä, Papa, stimmt, wer ist denn das bei mir oder so, wenn es da nicht irgendwie schon ein Gespräch zu gab. Und das ist eben genau das, was ich jetzt bei der Folge, die du da beschreibst, die ich nicht gehört habe, weil ich ja keine Podcasts höre, wahrscheinlich kritisiert hätte.
Wenn du sie gehört hättest,
wenn ich sie gehört hätte und es so gewesen wäre, wie ich jetzt vermute. Nein, aber also, dass ich dann erst, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, hä, wer ist denn eigentlich mein Papa oder warum habe ich denn keinen Papa, wenn das so eine Konstellation ist, wo der nicht am Alltag teilnimmt, dass dann sich die beiden Mamas hinsetzen und sagen, ach ja, stimmt, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das dem Kind erklären. Wir schreiben mal der Frau Saalfrank.
Bestimmt,
das glaube ich
so
jetzt nicht so richtig. Also insofern wäre für mich jetzt auch nochmal die Frage, was wollte man denn mit dieser Folge überhaupt anbieten? Also war das wirklich ein Angebot ernsthaft an Regenbogenfamilien im Sinne von, wir bieten euch hier eine tolle Unterstützung und Hilfeleistung an, wie ihr eurem Kind oder euren Kindern den Vater, den, Achtung, fehlenden Vater, so wird es ja wahrscheinlich beschrieben, irgendwie nahe bringt? Oder war das jetzt einfach nur, weil man irgendwie gesagt hat, ey, cool, wir müssen jetzt auch mal was über Regenbogenfamilien machen.
Alle reden jetzt plötzlich über Regenbogenfamilien.
Naja, also finde ich jetzt schon ein bisschen eigenartig. Also weiß ich nicht, ich will jetzt nicht irgendwie eine Folge, die ich nicht gehört habe, schlecht machen, mache ich gerade aber. Aber das würde ich jetzt an der Stelle mal so hinterfragen. Also was ist denn
wer ist die Zielgruppe?
Genau, wen will man damit erreichen und was will man damit erreichen? Oder erreicht man damit nicht genau wieder das Gegenteil, nämlich dass Heteromenschen das hören, die wahrscheinlich vermehrt jetzt, also gibt es ja auch einfach mehr Heterofamilien als Regenbogenfamilien, die diesen Podcast hören und dann so wieder doch so ein defizitäres Bild irgendwie hängen bleibt im Sinne von eine Leerstelle, die gefüllt werden muss oder nicht gefüllt werden muss. Und ich denke halt tatsächlich auch immer eben an Familienkonstellationen, wo auch aus welchen Gründen auch immer kein Vater da ist. Ich soll ja auch vorkommen, dass zum Beispiel Elternteile versterben oder eben Trennungen stattfinden, wo eben ein Elternteil komplett von der Bildfläche verschwindet oder was auch immer.
Ja.
Und dann zu sagen irgendwie, da ist eine Leerstelle oder da ist irgendwie, also ich weiß nicht, das war jetzt kein Zitat, ne? Aber so hast du
es gesagt. Es ging schon um das Thema Leerstelle.
So ein bisschen, ja. Also was macht man jetzt damit, dass da kein Bild an der Wand hängt sozusagen?
Ja.
Finde ich immer ein bisschen ärgerlich.
Ich glaube, da ging es um anonyme Samenspende, also tatsächlich auch ohne die Möglichkeit, das mal zu klären und genau. Ich wollte noch ganz kurz nochmal, aber ich bin nicht so,
eigentlich
wollte ich
kind
seit einer halben Stunde einhaken, dass ich habe deshalb gemeint, ich glaube nicht, dass ein Kind aus dem Beispiel Queer Family mit irgendwie vier Elternteilen, sagen wir jetzt mal, aus dem Kindergarten kommt und plötzlich sagt, huch, weil ich glaube, dass so ein Kind, ist jetzt eine Unterstellung, aber dass das so natürlich damit aufwächst, dass es keinen Aha-Moment hat,
ja,
in dem Sinne.
Ja, ja, okay.
Weißt du noch, unsere Freundinnen mit der Stiefkindadoption, die hatten doch beim Jugendamtsgespräch oder Fragebogen, was machen sie denn, wenn ihr Kind eines Tages aus dem Kindergarten kommt?
Weil es keinen Vater hat.
Ja,
ja, so. Das, nee, mal gut, diese Konstruktion dieses Fragebogens, den die da hatten, der war ja auch eh der Oberknaller.
Ja.
Ja, ja, nein, natürlich, ich glaube aber, dass das, weil du jetzt gerade das Beispiel Queer Family genannt hast, ich glaube, das Gleiche gilt auch für eine, ah, jetzt sage ich es, klassische Regenbogenfamilie.
Was ist denn eine klassische Regenbogenfamilie?
Ich wollte jetzt auch mal was Blödes sagen. Nein, aber ich denke auch für eine zwei Eltern, also ob es jetzt zwei Mamas oder zwei Papas sind oder wie auch immer sich die Menschen dann definieren, aber für, wo zwei Elternteile ein Kind großziehen, ich glaube auch da, dass die Kinder jetzt nicht irgendwie so super überrascht aus dem Kindergarten oder dann irgendwann aus der Grundschule oder Vorschule kommen und sagen, jetzt merke ich ja, bei mir ist alles ganz anders, sondern das ist ja was, was sozusagen so langsam wächst und Kinder hinterfragen ja sowieso in der Regel nicht, wie sie aufwachsen, weil es für sie ganz natürlich ist, wie sie aufwachsen. Das weiß man bei Regenbogenfamilien aus den Studien, das weiß man aber auch zum Beispiel aus Scheidungsfamilien oder ähnlichen, wo Trennungen sehr früh stattgefunden haben, dass das für die Kinder einfach normal ist, weil sie so halt aufwachsen. Ja. Sie haben ja auch keine Bezugsgruppe im Sinne von, ich kann das einmal so durchleben und einmal so und dann sage ich, ah ja, das ist anders, ja. Sondern es ist so, wie es ist. Ja, und insofern glaube ich, dass es, also diese Frage, so nachdem das Kind kommt nach Hause und plötzlich hat es die große Erkenntnis, ich glaube, dass das im allerwenigsten Fall auftritt und dass wir Regenbogeneltern doch eher schon sehr früh darauf achten, in irgendeiner Form diese Leerstelle zu füllen, indem wir ja Bücher kaufen, wo
sensibel darauf reagieren, wenn Fragen auftauchen.
Ja, oder auch, ich finde auch so eine inklusive Sprache zu haben.
Ja, natürlich.
Also, was ich komisch fände tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt vielleicht unbeliebt mitmache oder so, aber was ich komisch fände, wäre, wenn, ich bleibe jetzt mal bei der Konstruktion zwei Mütter, weil das ist halt einfach das, wo ich mich jetzt am ehesten halt reinfühlen kann, aufgrund, dass wir zwei Mütter sind. Aber ich fände es, glaube ich, komisch, wenn man als eine Zwei-Mütter-Familie den Spender komplett wegdenkt und in keinster Form irgendwie irgendwas zum Thema Vater, Spender, wie auch immer man es dann nennen will, gegenüber dem Kind äußert. Also wenn man so tut, als hätten wir beide dieses Kind gemacht und da war kein anderer beteiligt oder so. Das fände ich persönlich komisch und ich glaube auch irgendwie ungut. Wie gesagt, ich will es ja keinem absprechen, wenn man das so macht, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, irgendwann würde sich das rächen an irgendeiner Stelle, weil ein Kind tatsächlich ja dann wirklich irgendwann käme und sagen würde, Moment mal, jetzt habe ich aber mal eine Frage.
Mhm.
Und dann so ein Riesenfass aufzumachen und zu sagen, oh ja, jetzt müssen wir uns mal hinsetzen und drüber sprechen.
Ja.
Puh. Also das ist so ein bisschen, das erinnert mich halt irgendwie so ein bisschen an so ganz schlechte Romane oder Filme, wo dann irgendwie nach 20 Jahren sich herausstellt, dass das Kind adoptiert war und dann erfährt es plötzlich von seinen Eltern, du bist übrigens adoptiert und dann gibt es diese riesen Breakdowns. Ne? Also
ja,
so,
beziehungsweise die, was ja tatsächlich gerade viel auch diskutiert wird, es gibt ja auch Kinder aus heterosexuellen Beziehungen, die durch Samenspende entstanden sind.
Ja.
Und man hat ja ganz lange irgendwie gemeint, man müsste darüber nicht sprechen mit dem Kind. Das wurde ja sogar geraten. Und da gibt es jetzt einige dieser Kinder, die jetzt erwachsen sind und da ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen und versuchen,
und
ihre Herkunft zu klären und
Prozesse laufen und so.
Feststellen, dass der Typ aus der Klinik ihr Erzeuger ist. Oh Mann, das
da
ist ja echt creepy.
Da gab es einen Skandal vor einigen Jahren von einem Arzt, der tatsächlich als Spender sich selber auch zur Verfügung gestellt hatte. Und
der ist irgendwie mal eingesprungen, weil sein Spender nicht kam.
Genau.
Also und da gibt es ja, und da sagen ja viele, ich meine, ich denke ja auch immer, diese Eltern damals, die haben ja nicht böswillig ihr Kind hintergehen wollen, sondern die haben halt vielleicht einfach mal darauf gehört, was man ihnen geraten hat, damit umzugehen. Wollten das Beste für ihr Kind und fürs Aufwachsen. Und das war halt, sprech nicht drüber.
Ja.
Und so entstehen halt dunkle Familiengeheimnisse und dann irgendwelche Brüche später.
Ja, und wie gesagt, das glaube ich eben bei uns Regenbogenfamilien, sorry, nämlich naiv, aber ich glaube, dass das eben nicht dunkle Familiengeheimnisse gibt.
Es sei denn, man sagt.
Nee, ja, es sei denn, man macht eins,
Nein,
natürlich. Aber wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass 99% der Regenbogenfamilien nicht ein dunkles Familiengeheimnis haben im Hinblick auf den Erzeuger oder Spender oder Vater oder Papa des Kindes, weil sie eben genau sich darüber bewusst sind, dass das ein Thema ist, dass man sich Gedanken machen muss schon bei der Auswahl, wie wollen wir denn überhaupt ein Kind bekommen. Also es gibt ja Leute, die einfach für sich auch ausschließen, komplett zu sagen, ein anonymer Spender? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Genauso gibt es ja Leute, die ausschließen, für sich jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis zu nehmen oder die einfach niemanden haben. Und das sind ja auch manchmal Leute, die sich dann vielleicht auch entscheiden zu sagen, okay, dann will ich kein Kind, weil ich kann es mir nur so oder so vorstellen.
Ja. Ja,
oder das Geld reicht nicht, um das so zu machen, wie man es mit einer professionellen Samenbank machen müsste und so weiter. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, also da wüsste ich wirklich gern, ob ich da jetzt falsch liege, dass man sich darüber nicht wahnsinnig viele Gedanken macht, auch im Hinblick dann eben, was heißt das denn für unser Kind? Und ich finde jetzt auch gar nicht, dass man, also um jetzt mal das andersrum zu drehen, ich finde jetzt auch gar nicht, dass man diesem Spender, ich nenne ihn jetzt einfach mal Spender, dass man dem jetzt einen ganz, ganz riesengroßen Stellenwert wiederum geben muss. Denn wenn man sich entscheidet, das Kind wird von uns beiden aufgezogen und der sozusagen an dem biologischen Zeugungsprozess beteiligt war, der spielt in unserer Familie im Alltag keine Rolle, ja, dann muss ich natürlich auch nicht jeden Tag irgendwas dazu sagen.
Ja.
Aber ich glaube, so ein komplettes Verschweigen und Verschleiern und bloß das Thema meiden oder so, das geht ja auch nur eine gewisse Zeit, weil dann kommt wirklich das Kind irgendwann aus dem Kindergarten oder aus der Schule nach Hause und sagt, wer ist denn eigentlich mein Papa?
Oder aus der Uni mit 21.
Ja.
Weinend.
Stimmt. Was? Ach, es gibt auch Väter. Genau. Warum ist es? Ja, genau. Wenn es dann mal aufgeklärt wurde, wie das eigentlich so passiert. Okay. Puh, ja. Nein, also kann ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen. Vielleicht bin ich da jetzt irgendwie naiv, aber ich hätte jetzt die große Hoffnung, dass wir doch sehr reflektiert alle sind und uns genau über diese Fragen sehr viele Gedanken machen. Und dann ist eher die Frage, ja, wie sage ich es dem Kind dann? Ne?
Ja, aber ganz generell zu allen Themen, was Kinder, kleine Kinder betrifft und Fragen, die kommen, kann man sich ja daran orientieren, was ein Kind gerade beschäftigt, und muss sich jetzt nicht an den Tisch setzen, eine Kerze anzünden und ein Gespräch anfangen, wenn das Kind es überhaupt nicht interessiert gerade.
Du würdest eine Kerze anzünden?
Ja, natürlich, würde eine Mitte gestalten.
Ach, diese Sozialpädagogen.
Naja, eigentlich wollte ich über was ganz anderes mit dir reden.
Du wolltest eigentlich über das zweite Kind sprechen.
Also ich nicht, aber so etwas globaler, meine ich jetzt.
Ja.
Da finde ich ja schon die erste Schwierigkeit, dass ja die Frage nach dem zweiten Kind.
Reden wir jetzt noch über das zweite Kind? Okay.
Nein, willst du nicht?
Ich frage nur.
Wir können es auch vertagen.
Naja, das ist schon fast schon was für eine Extra-Folge. Also wir haben irgendwie so schön angefangen mit, was ist eigentlich mit dem zweiten Kind? Und jetzt haben wir irgendwie ganz lange darüber geredet, wie man irgendwie damit umgeht, welche Rolle ein Spender, Vater, Papa in der familiären Situation spielt.
Wir können das ja auch, es ist jetzt der kleine Teaser, genau. Wenn ihr wissen wollt, wie das ist mit dem zweiten Kind.
Genau, wenn ihr wissen wollt, wann und wo
gibt es
das zweite
ein,
Kind.
Wenn es wieder heißt, Familienbildung.
Bing.
Oder?
So heißt es, ja.
Gibt's noch was? Nein.
Nein.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.